Morgen, liebe Gemeinde. Unser Gott ist groß. Amen. Heute in 6 Monaten feiern wir Weihnachten. Um genau zu sehen, den zweiten Weihnachtsfeiertag. Dann ist es auch endlich vorbei mit der Hitze. Dann ist endlich wieder kaltes Wetter. Ich bevorzuge das kalte Wetter, denn ich liebe den Winter. Nachdem ich jetzt die Sommerliebhaber vergrault habe, es hat auch schon einen bestimmten Grund, warum ich hier auf Weihnachten erwähne. Eigentlich wollte ich heute über Dankbarkeit predigen, aber Predigten sind manchmal wie Früchte, sie müssen reifen. Und ich nehme mir das zum Anlass, euch eine Botschaft zu bringen, die Gott schon vor einigen Jahren gegeben hat. Es ist gut, sich bestimmte Dinge wieder in Erinnerung zu rufen. Ich bin mir sicher, dass der eine oder andere diese Botschaft wieder hören muss. Wir werden heute eine Begebenheit anschauen, über die normalerweise in der Weihnachtszeit gepredigt wird. Aber die Botschaft, die Gott in dieser Begebenheit hinterlassen hat, ist nicht nur im Dezember wichtig, sondern auch heute im Juni. Lass uns erstmal die Bibelstelle lesen. Lukas 1, Vers 28 bis 33 und in Vers 38. Der Engel kam zu ihr, unter allen Frauen auserwählt. Maria erschrak über die Worte des Engels und fragte sich, was dieser Gruß bedeuten könnte. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David übergeben. Und er wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Maria lebte in Nazareth, in einer Stadt in Galiläa. In verschiedenen Bibelkommentaren steht geschrieben, dass der Ort Nazareth und die Bewohner Nazareths nicht sehr geachtet waren von den Juden. Diese Menschen müssen am Rande der Gesellschaft gewesen sein. Sie müssen arm gewesen sein. Maria war sehr jung. Wie alt sie genau war, steht nicht genau geschrieben, aber damals war es üblich, dass sehr jung geheiratet wurde. Maria ist eine Frau Gottes gewesen. Sie kennt das Wort Gottes und ist eine treue Dienerin Gottes. Sie ist verlobt. Wir lesen, dass sie mit Josef verlobt ist, ein Nachkomme Davids. Zusammengefasst, sie ist arm, sie lebt in einer entsprechend nicht beliebten Gegend, sie ist sehr jung und standhaft im Glauben und nicht nur das, sie ist eine Dienerin Gottes. Sie ist verlobt und freut sich wahrscheinlich schon auf die Hochzeit. Von der Verlobung bis zur Hochzeit dauerte es damals meist 6 bis 12 Monate. Das ist ja heutzutage auch ein gängiger Zeitraum. An die Verheirateten hier, wie war es bei euch? Verlobt und 12 Monate vor der Hochzeit, da geht es meistens schon los mit der Planung. In welcher Kirche möchte man heiraten? In welchem Saal möchte man feiern? Wie viel Budget hat man? Mit wem möchte man feiern? Wen ladet man alles ein? Und was passiert 6 Monate vor der Hochzeit? Da geht alles in die heiße Phase der Planung. Männer bleiben da meist locker, aber Frauen drehen durch. Besonders tamilische Frauen, die sich 4 oder 5 Mal umziehen möchten. Das ist ein logistischer Aufwand, wenn 300 bis 400 oder manchmal sogar mehr Personen kommen. Ich denke, bei deutschen Hochzeiten ist es ein wenig überschaubar. Aber bei Tamilen oder anderen Kulturen ist das normal. Ich denke, das wird in der damaligen Zeit, in der Gegend, in der Maria gelebt hat, nicht anders gewesen sein. Die Art und Weise, wie man Hochzeiten feiert, hat in manchen Kulturen eine sehr große, wichtige Bedeutung. Denk mal an die Hochzeit in Kana, bei der Jesus zu Gast war. Plötzlich war der Wein leer. Eine Schande in der damaligen Zeit, Mangel an Wein bei einer Hochzeit. Denkst du nicht, dass Maria auch Pläne und Wünsche hatte im Hinblick auf ihre bevorstehende Hochzeit? Und vielleicht sogar auch schon den Wein für ihre Hochzeit bestellt hatte? Dass sie sich schon Pläne zurechtgelegt hatte, wie das wohl sein sollte an diesem besonderen Tag, was sie anziehen wird, wer sie vielleicht schminken wird. Naja, Video- und Kamerateam gab es damals nicht, aber welcher Künstler sie und Josef vielleicht malt. Vielleicht hat sie sich auch schon darüber Gedanken gemacht, wie der Tanz mit Josef wohl wird. Vielleicht hat sie auch schon ein paar Schritte mit ihm geprobt. Ob sie sich vielleicht sogar überlegt hat, ob Josef überhaupt tanzen kann? Denkst du nicht, dass Maria auch Pläne hatte für ihr Leben mit Josef? Und in dieser Situation taucht plötzlich ein Engel auf und sagt ihr, dass sie die Auserwählte ist, um den Sohn Gottes auf die Welt zu bringen. Das, was der Engel da zu Maria sagt, das würde ihre gesamten bisherigen Gedanken und Pläne durcheinanderwerfen. Es würde ihr Leben vollständig verändern. Es schien alles so berechenbar und vorausgeplant. Und auf einen Schlag scheint alles so unscheinbar und unvorstellbar und unvorhersehbar. Was ist mit der großen Hochzeitsfeier? Wer würde überhaupt noch kommen, wenn sie erfahren, dass Maria schon schwanger ist, aber noch nicht verheiratet ist? Was ist mit Josef? Würde er der Heirat überhaupt noch zustimmen? Würde er das alles verstehen? Was ist mit den Leuten, die sagen würden, ach Nazareth, das war ja nicht anders zu erwarten, dass dort so etwas passiert? Es gibt jetzt hier viele Szenarien, wie Maria hätte reagieren können. Sie hätte sagen können, lass mich das nochmal mit Josef und meiner Familie abklären. Sie hätte sagen können, ich bin mir nicht sicher, aus Angst vor den gesellschaftlichen Konsequenzen. Sie hätte ablehnen können, weil ihre eigenen Pläne wichtiger waren. Das passiert aber nicht. Stattdessen sagt sie etwas ganz anderes, etwas ganz Mutiges. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Sie hatte allen Grund, sich zu verschließen. Aber der Gedanke, für ihren Gott da zu sein und sich voll und ganz zur Verfügung zu stellen, war größer in ihr. Es ist eine sehr mutige Entscheidung. Sie sagt hier nichts anderes, der heutigen Predigt ist. Herz schreibt Geschichte mit mir, was nebenbei auch der Titel der heutigen Predigt ist. Hier ist mein Herz, schreibt Geschichte mit mir. Wenn ich mir diese Geschichte durchlese, entdecke ich Botschaften. Ich entdecke Hinweise darauf, was es eigentlich bedeutet, Gott zu dienen. Ohne die Geburt Jesu auf dieser Erde wären wir verloren. Wäre Gott nicht Mensch geworden, wären wir verloren. Es ist wichtig, dass wir die Botschaften verstehen, die diese Begebenheit aussendet. Und wenn wir diese Botschaften verstehen, fällt es uns leichter, diesen Mut zu verstehen, den Maria hier hat. Und vielleicht wird jemand von euch heute ermutigt, selbst den schon längst fälligen Schritt zu tun. Höre heute darauf, was der Heilige Geist zu dir spricht. Warum fällt es uns so schwer, in Gottes Berufung zu kommen? Warum fällt es uns so schwer, Gottes Plan anzunehmen? Warum fällt es uns so schwer, unsere eigenen Pläne und Vorstellungen zurückzustellen? Warum fällt es uns so schwer, unser Herz für Gott zur Verfügung zu stellen? Weil wir den wahren Gedanken hinter dieser mutigen Entscheidung nicht begriffen haben. Mit dieser mutigen Entscheidung steht und fällt alles. Ohne die Menschwerdung von Jesus würde es die ganzen anderen christlichen Gedenktage nicht geben. Kein Ostern, kein Kreuz, keine Sündenvergebung, keine Auferstehung, keine Himmelfahrt, keinen Heiligen Geist. Wir wären verloren und einsam. Keine Hoffnung auf das ewige Leben. Es ist also sehr wichtig, dass wir das verstehen. So wie der Engel Gabriel die Botschaft über Geburt Jesu an Maria überbringt, sehe ich in dieser Ankündigung drei Botschaften an uns, die wir uns immer wieder ins Bewusstsein rufen sollten. Und diese drei Erinnerungen möchte ich euch heute mitgeben. Erstens, sei immer bereit. Sei immer bereit. Das Erste, was ich hier lerne, ist, dass Maria nicht in der Schockstarre verbleibt, in der sie zuerst zu sein scheint. Sie fragt den Engel, was wohl dieser Gruß bedeuten mag. Aber ganz schnell ist sie bei der Sache und stellt sich der Sache Gottes zur Verfügung. Wir kennen das alle aus unserem Leben oder auch vielleicht aus der Arbeit. Wenn du jemandem etwas nahe bringen möchtest und dein Gegenüber das grundlegende Wissen für das, was du erzählst, mitbringt, dann ist es leichter, darauf aufzubauen und der Person neue Informationen zu vermitteln. Diese Gespräche sind meist kurz und angenehm. Wenn dein Gegenüber aber unvorbereitet ist, dann dauert das Gespräch etwas länger. Du musst mehr Überzeugungsarbeit leisten. Das Gespräch kostet dann mehr Energie. Wir wissen, dass Maria eine treue Dienerin Gottes war. Und was tut ein treuer Diener oder eine treue Dienerin? Sie erforscht Gottes Wort. Maria kannte die Worte aus Jesaja 7, Vers 14. Jetzt gibt euch der Herr von sich aus ein Zeichen. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Emanuel, Gott ist mit uns, wird sie ihn nennen. Sie kannte die Worte, die damals bereits ca. 600 Jahre her waren. Sie kannte die Worte und war vorbereitet. Nur so erklärt sich für mich, wie schnell sie einwilligen konnte. Sie wusste, wovon der Engel dort redet. Deshalb war ihr das, was sie hörte, nicht fremd. Vielleicht ist die Erscheinung des Engels in erster Linie überraschend für sie gewesen. Aber das, was er ihr sagte, scheint sie nicht zu überraschen. Maria ist vorbereitet, weil sie dem Wort Gottes treu geblieben ist und weiß, was geschrieben steht. Sie hatte vielleicht ihre eigenen Pläne für die Hochzeit und für die zukünftige Familienplanung. Aber sie wusste auch, dass es einen höheren Plan gibt. Einen Plan, der weit über den Plänen steht, die sie für sich schmieden konnte. Gottes Plan. Und das ist die erste Botschaft, die ich hier sehe. Sei immer bereit. Kenne Gottes Wort. Dann wird es dir leichter fallen, Gottes Ruf zu verstehen und richtig darauf zu reagieren. Zweitens, hab keine Angst. Hab keine Angst. Wenn wir uns in der Bibel die Stellen anschauen, in der die Ereignisse um Jesu Geburt herum angekündigt werden, sei es bei Maria, bei Josef oder bei den drei Hirten, jede Ankündigung der Ereignisse ist immer mit der Aussage, fürchte dich nicht, verbunden. Es ist immer wieder spannend zu entdecken, was für eine Beziehung unser Gott zu uns hat. Unser Gott, der das ganze Universum erschaffen hat, wenn er spricht, kreiert er. Wenn er spricht, dann entsteht etwas, was vorher noch nie da war. Er hat keine Grenzen. Nichts ist ihm unmöglich. Und dieser Gott, der alles kann und der so groß ist, kann daran gehindert werden, in deinem Leben zu wirken. Und die einzigen, die ihn daran hindern können, sind wir selber, indem wir uns fürchten und uns verschließen. Angst ist die Grenze, die wir unserem Gott in unserem Leben setzen. Da, wo Angst ist, mangelt es uns an Glauben. Und da, wo wir nicht glauben, kann Gott nicht handeln. Als der Engel erscheint, sagt er zu Maria, fürchte dich nicht. Was aber noch auffällt, ist, dass diese Aussage immer mit einem Versprechen verknüpft ist. Diese Aussage ist hier auch mit der hoffnungsvollen Botschaft verknüpft, dass Jesus auf diese Welt kommen wird. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergegangen ist und noch weitergehen wird. Es ist die großartigste Geschichte, die auf dieser Welt geschrieben wurde. Gott wird Mensch, um die Menschen zu retten. Und das Ganze wird eingeleitet mit dem Satz, fürchte dich nicht. Wenn Gott in dein Leben tritt und dir sagt, fürchte dich nicht, dann kannst du dir sicher sein, dass eine großartige Reise bevorsteht. Amen. Es ist keine Garantie, dass alles leicht wird. Die Tiefen werden kommen, die Täler werden kommen. Aber fürchte dich nicht bedeutet, dass da jemand ist bei dir in deinen Tiefen. Dass da jemand neben dir läuft in den Tälern deines Lebens. Dass da jemand ist, der deine Tränen abwischt. Dass da jemand ist, der dich immer liebt, auch wenn kein anderer dich liebt. Hab keine Angst. Diese Erkenntnis ist ein wichtiger Schritt, damit Gott an uns, mit uns und durch uns wirken kann. Kommen wir zum dritten Punkt. Mit Gott ist nichts unmöglich. Mit Gott ist nichts unmöglich. Das, was Maria passiert ist, passiert durch die Bibel hinweg. Dort, wo Gott das Feld betritt, wird das Unmögliche möglich. Aussätzige werden geheilt, Besessene werden befreit, Taube können hören, Stumme können sprechen, Blinde können plötzlich sehen, Gelähmte stehen auf und gehen. Aber bei all diesen Ereignissen sehe ich auch etwas, was sehr wichtig ist. Damit das Unmögliche in unserem Leben passieren kann, müssen wir kooperieren. Du musst daran glauben. Wir kennen Marias Ausgangssituation. Alles, was sie an dem Tag gesagt bekommt, steht im krassen Gegensatz zu dem, wie ihr Leben eigentlich verlaufen sollte, oder Kinder? Aber dann tritt der Gott, dem alles möglich ist, in ihr Leben und sagt ihr, dass Jesus auf die Welt bringen wird. Den König der Könige. Und Maria, sie glaubt. Sie kennt das Wort. Sie weiß, wer hinter dieser Botschaft steckt. Sie weiß, dass diese Botschaft von jemandem kommt, dem nichts unmöglich ist. Wie sieht es in deinem Leben aus? Was ist dein Unmöglich? Ist es vielleicht deine finanzielle Situation? Deine berufliche Situation? Eheprobleme? Probleme mit den Kindern? Probleme im Studium? Andere Dinge, die dir deine Zeit und deine Kraft rauben? Ich möchte dich heute ermutigen, zu glauben. Vielleicht schleppst du dein Problem schon seit einiger Zeit herum. Vielleicht hast du dich sogar an den Gedanken gewöhnt, dass gewisse Dinge nicht möglich sind. Aber erinnere dich heute, wen du da eigentlich anbetest. Erinnere dich, was dein Gott alles kann. Der Gott, der Lazarus von den Toten zum Leben erweckt hat, kann auch Erweckung in tote Bereiche deines Lebens bringen. Und derselbe Gott kann auch Erweckung in tote Bereiche dieser Gemeinde bringen. Glaube heute daran und bringe dein Unmöglich vor Gott, dem alles einfach unmöglich ist. Er wird dich segnen. Mit Gott ist nichts unmöglich. Liebe Gemeinde, das sind drei Ermutigungen, die du heute mitnehmen sollst. Sei vorbereitet. Hab keine Angst. Nichts ist unmöglich. Maria hat Gott ihr Herz zur Verfügung gestellt und er hat Geschichte mit ihr geschrieben. Und Gott möchte auch Geschichte schreiben mit dir. Bist du bereit, ihm dein Herz zur Verfügung zu stellen? Wie sieht es aus bei dir? Aber kennst du auch den Plan Gottes für uns Menschen? Kennst du den Plan Gottes für dein Leben? Den Plan Gottes für dein Leben findest du in seinem Wort. Es gibt heute so viel Missbrauch, falsche Propheten, die einem vorgaukeln wollen, dass Gott ihnen etwas gesagt hat. Wie willst du unterscheiden können, wenn du das Wort Gottes nicht kennst? Sei bereit, wenn Gott an deiner Tür klopft. Das ist das, wozu Gott uns aufruft. Bist du bereit, deine Gedanken, dein Dasein, dein Leben mit allem, was du bist, auf den Plan auszurichten, den Gott für dich hat? Bist du bereit, dein Herz zur Verfügung zu stellen, damit Gott Geschichte schreiben kann mit dir? Was bedeutet es eigentlich, wenn Gott mit uns Geschichte schreiben möchte? Wenn ich das so höre, klingt das nach etwas Großem. Es klingt nach einer Geschichte, die auf der Titelseite vom Tagesspiegel abgedrückt werden könnte. Was ist das wohl für eine Geschichte, die Gott mit uns schreiben möchte? So richtig bewusst wurde mir das auf einer Beerdigung. In einer Familie war die Mutter verstorben und die Tochter hat ihrer Mutter einen Brief geschrieben. Dieser Brief wurde dann am Sarg vorgelesen. In dem Brief ging es um Erinnerungen, die die Tochter mit der Mutter hatte. Und da wurde es mir klar, Die Geschichte, die Gott mit uns auf dieser Welt schreiben möchte, kommt vielleicht nicht in einer großen Zeitung auf die Titelseite vor. Es wird vielleicht nicht in den 20-Uhr-Nachrichten erwähnt. Es wird nicht im Internet veröffentlicht, wo es Millionen Menschen sehen können, um uns herum sind. Die Geschichte, die Gott mit dir schreiben möchte, wird geschrieben, wenn du mit deiner Familie bist, wenn du auf deiner Arbeit bist, im Alltag. Es ist so, als wäre unser Leben der Stift und die Herzen der Menschen, denen wir begegnen, die einzelnen Seiten. In wessen Hand liegt dein Leben? In wessen Hand liegt dein Herz? In wessen Hand liegt der Stift, mit dem deine Geschichte geschrieben wird? Gott wird die schönste Geschichte schreiben mit deinem Leben, wenn du dich voll und ganz hingibst, so wie es Maria getan hat. Hier ist mein Herz, schreib Geschichte mit mir. Ein Leben, das nicht in Gottes Hand ist, schreibt keine schöne Geschichte. Und es war nie Gottes Absicht, eine schlechte Geschichte zu schreiben. Er hatte immer nur Gutes im Sinn. Er fing an, diese Geschichte zu schreiben, als er uns Menschen erschuf. Vollkommen nach seinem Ebenbild. Unschuldig und frei. Gott fing an zu malen. Er hatte alle Stifte in seiner Hand, die er dafür brauchte. Habt ihr schon mal vor einem kleinen Kind ein Blatt Papier und einen Stift herausgeholt? Es dauert nicht lange, dann will das Kind auch mal den Stift haben. Und wenn es dann darf, dann malt es sein Bild und zeigt es ganz stolz nach oben. Schau mal, was ich gemalt habe. Und als Erwachsener denkst du dir, schönes Krieke-Krake. Das ist auch damals passiert. Aber die Folgen waren katastrophal. Der Feind hat es geschafft. Er hat Zweifel gesät. Der Mensch fing an, seine eigenen Wege zu gehen. Der Mensch wollte unbedingt den Stift haben. Und unser Gott hat uns mit einem freien Willen erschaffen. Also erfüllte er uns diesen Wunsch. Er gab uns den Stift. Der Mensch nahm den Stift und fing an, seine eigene Geschichte zu schreiben. Und schau dir das Bild an, das wir Menschen gemalt haben. Ein Bild der Sünde. Ein Bild des Leides. Ein Bild der Dunkelheit. Das Bild, das wir malten, war so hässlich, dass Gott es überflutet hat. Einige durften überleben. Wir hatten die Chance, diesmal alles besser zu machen. Wir hatten die Chance, diesmal unser Leben voll und ganz Gott zu widmen. Aber was taten wir? Wir fingen wieder an, unsere Geschichte zu schreiben. Wir trieben es so weit, dass Gott nicht mehr länger zusehen konnte. Und Gott sah auf die Erde und suchte nach einem Stift. Er suchte reine Herzen. Er sah aber, dass er keinen Stift mehr zur Verfügung hatte, um das Bild noch zu retten. Er wollte das Bild verändern, verbessern und schöner machen, aber er fand keinen Stift, das geeignet war. Es musste irgendwie ein neuer Stift her. Aber ein normaler Stift reichte nicht mehr aus. Es musste ein besonderer Stift sein mit einer besonderen Tinte. Ein Stift, der alles Hässliche überdecken kann, was wir bis dahin gemalt hatten. Ein Stift, der nicht weggradiert werden konnte. Ein Stift, dessen Tinte nie leer wurde. Ein Stift, der nie austrocknen würde. Gott schickte seinen einzigen Sohn auf diese Erde, damit er mit ihm Geschichte schreiben konnte. Eine Geschichte, die mit der Ankündigung an Maria begann. Jesus wurde geboren und wuchs auf. Er ließ sich vorbereiten. Menschen, die ihre Agenda hatten, Pharisäer, die ihre Macht gefährdet sahen, wollten, dass er verschwindet. Jesus kannte die Geschichte, die geschrieben werden musste. Er wusste, dass er leiden muss. Er wusste, wie schwierig es für ihn wird und gab sich ihm trotzdem hin. Er starb am Kreuz. Kennt ihr diese Künstler, die ein Bild verkehrt herummalen und das Bild am Ende umdrehen, wenn sie fertig sind? Und dann erkennen die Zuschauer, was für ein schönes Bild er gezeichnet hat. So muss es gewesen sein, als Jesus auferstanden ist. Für die Menschen, die das Bild davor sahen, bot sich ein hässliches Bild, ein Bild der Niederlage. Ein schwer misshandelter Mann, der nicht mehr wieder zu erkennen war. Zerrissene Kleider, zerrissener Körper am Kreuz, blutend. Wird bespuckt, getreten, geschlagen. Hört sich das nach einem schönen Bild an? Aber als Jesus auferstanden ist, wird das Bild gedreht und wir erkennen, was da eigentlich gezeichnet wurde. Ein Bild des Sieges. Das schönste Bild auf Erden. Gott kommt persönlich auf die Erde, um uns zu retten. Jesus kam auf die Erde, um uns Menschen mit dem Vater zu versöhnen. Als Jesus am Kreuz hing und sein Blut am Kreuz herunterfloss, das war der Moment, in dem Gott das kostbare Blut Jesu nahm und aus dem Punkt, den der Feind für die Menschheit gesetzt hatte, ein Komma machte. Das war der Moment, in dem wir freigesprochen wurden. Das war der Moment, in dem Gott begann, unsere Geschichte neu zu schreiben. Nicht, weil wir uns das verdient haben, sondern weil er uns gnädig war. Wir wurden freigesprochen, weil ein Unschuldiger für unsere Fehler verurteilt wurde. Das schönste Bild, das diese Erde je gesehen hatte, dieses Bild konnte nur Gott nur mit dem Blut von Jesus zeichnen. Wenn du dein Leben in deine eigene Hand genommen hast, wenn du den Stift in deine Hand genommen hast, willst du zu Gott kommen und sagen, hier ist mein Herz, schreib Geschichte mit mir. Du hast wieder Zugang zu deinem Vater. Was hindert dich daran, diesen Schritt zu tun? Trenne dich von dem Gedanken, dass du nicht gut genug bist. Trenne dich von dem Gedanken, dass es ein Irrtum ist, wenn Gott dich erwählt. Viele Frauen kannten das Wort damals, nicht nur Maria. Sie wussten, dass eine Jungfrau für diese Aufgabe erwählt werden würde. Was denkt ihr, wie viele junge Frauen dafür gebetet haben, dass sie dafür erwählt werden? Was denkt ihr, wie viele junge Frauen ihr Leben so ausgerichtet haben, dass sie ausgewählt werden? Wie viele sich vielleicht erhofft haben, sie würden durch ihre Handlungen Gunst finden? Wenn Gott dich erwählt, dann nicht, weil du perfekt bist oder weil du dieses oder jenes getan hast. Wenn Gott dich erwählt, dann ist es allein aus Gnade. Gnade, die wir mit unserem Verstand nicht erfassen können. Wenn Gott dir also eine Aufgabe gibt, dann kannst du dir sicher sein, dass es sich nicht um einen Irrtum handelt. Er gibt dir keine Aufgabe, weil er keine andere Wahl hat. Wenn Gott dir eine Aufgabe gibt, dann nicht, weil er niemanden Besseren gefunden hat. Er wählt dich aus, weil er dich in dieser Zeit braucht, im Hier und Jetzt. Du bist keine zweite Wahl. Du bist kein Plan B. Du bist Gottes Plan A. Amen. Er möchte mit dir Geschichte schreiben. Und heute ist es für dich Zeit zu sagen, hier ist mein Herz, schreib Geschichte mit mir. Ich möchte gerne vor euch beten und dann möchten wir dieses Lied nochmal hören. Hier ist mein Herz. Und ich möchte, dass du, auch während du dieses Lied später hörst, nochmal ins Gebet gehst mit deinem Gott. Es ist eine persönliche Sache zwischen dir und deinem Gott, die Entscheidung zu treffen. Herr, von nun an möchte ich mein Herz dir geben. Von nun an möchte ich mein Leben dir unterordnen. Es ist eine persönliche Entscheidung zwischen dir und Gott. Ich möchte erstmal für dich beten. Lieber Vater, ich danke dir für diese Botschaft, Herr. Ich danke dir, dass du zu deinen Kindern sprichst, Herr. Ich danke dir, dass du, egal wie wir versagen, egal was wir falsch machen, du hast immer ermutigende Worte für uns, Herr. Vater, du verurteilst uns nicht, du tauschst uns nicht einfach aus, sondern du baust uns auf, du bringst uns wieder zurück auf das Spielfeld. Dafür danke ich dir, Herr. Und ich danke dir, dass du es heute mit deinen Kindern tust, Herr. Die, die schon aufgegeben haben, Herr. Die, die denken, das ist schon unmöglich. Zeigst du, dass es möglich wird, Vater. Dafür danke ich dir, Herr. Ich bitte dich jetzt, jeden Einzelnen zu segnen, Vater. Jeden Einzelnen, der diese Entscheidung jetzt trifft, Herr, sein Leben dir in deine Hände zu geben, dass du ihn in diesem Prozess begleitest, Vater. Ich danke dir dafür, dass du uns nicht im Stich lässt, Vater, dass du uns begleitest, Herr, und dass du an uns arbeitest, Herr. Und wenn wir dabei bei diesen Veränderungen, die wir erleben, Schmerzen verspüren, Vater, und nicht weiter wissen, dann bist du trotzdem da. Du stärkst uns, Herr. Dafür danke ich dir, Herr. Herr, wir wollen immer bereit sein, Herr. Wir wollen in deinem Wort forschen, immer bereit sein, dass wenn du uns rufst, wollen wir Bescheid wissen, dass das dein Ruf ist, Herr. Und wir wollen dir gehorchen, Herr. Herr, wir wollen uns nicht mehr fürchten, Herr. Weil wir wissen, wenn du mit uns gehst, brauchen wir vor nichts Angst zu haben, Herr. Herr, wir wollen immer nur bei dir sein, Vater, und unseren Weg mit dir gehen, Herr. Und ich danke dir, dass du uns dabei unterstützt, Herr. Ich bete in Jesu Namen. Amen.
Hier ist mein Herz, ich gebe es dir. Mit offenen Händen stehe ich hier. Ich lasse los, du hilfst in meiner Not. Und schau auf dich allein, mein Gott. In dir stehe ich auf festem Grund, mein Anker und mein Zufluchtsort. Egal, was auch geschieht, mit dir will ich nach vorne gehen. Deine Liebe bleibt bestehen. Egal, was auch geschieht, mit dir will ich nach vorne gehen. Deine Liebe bleibt bestehen.